brauche nicht mehr viel Neues zu sagen, da ich ganz gut an meine beiden Vorredner anknüpfen kann. Zu beiden Vorrednern gehört auch Thomas Kuczynski, nicht nur mit seinem Beitrag heute über Friedrich Behrens, sondern auch mit einem Artikel in der Jungen Welt, Thema-Seite Jungen Welt 2008, über die Eigentumsfrage. Da kann ich anknüpfen. Er beginnt diesen Artikel ja mit dem Hinweis darauf, dass im Unterschied zu politischen Menschen, die sich in der damaligen Zeit ein bisschen anders geäußert haben, haben für Marx und Engels und die kommunistische Bewegung die Eigentumsfrage, die Grundfrage der kommunistischen Bewegung sei. So fängt er seinen Artikel an. Und es ist tatsächlich die Grundfrage der kommunistischen Bewegung, allerdings in einem doppelten Sinn. Einmal vom Ziel her, Aufhebung des bürgerlichen Eigentums, das wäre dann die Grundforderung. Zweitens aber gehört ja nun zu den Leistungen des historischen Materialismus auch die Analyse des bürgerlichen Eigentums. Auch wer nun kein Revolutionär ist, sondern vielleicht nur die bürgerliche Gesellschaft verstehen will, wird von der Grundfrage des bürgerlichen Eigentums ausgehen müssen. Und soweit der Marxismus Wissenschaft ist, ist er bis heute in dem zweiten Punkt, nämlich in der Analyse der Eigentumsfrage der bürgerlichen Gesellschaft, immer stärker gewesen als in dem zweiten Punkt, nämlich der Entwurf einer neuen Eigentumsform oder gar ihrer Realisierung. Das ist ihm nicht vorzuwerfen, sondern eher positiv zuzubilligen, weil dies seinem anti-utopischen Charakter entspricht. Ich behandle das Eigentumsproblem jetzt in drei Teilen. Erstens das Eigentumsproblem in der Geschichte des Marxismus, zweitens in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft nach dem Ende der industriellen Revolution und drittens die Eigentumsfrage heute in sozialistischer Perspektive. Ich beginne mit dem ersten Punkt. Eigentumsfrage in der Geschichte des Marxismus, kann es auch da recht kurz machen, denn Holger Wendt hat ja hier das Grundreferat dazu schon gehalten. Ich muss dann nur noch, also kann den Stellen ergänzen, in denen man es verengen kann auf Eigentumsfrage. Nehmen wir das Kommunistische Manifest, dann gilt auch für dieses, was ich über die Behandlung der Eigentumsfrage in der Geschichte des historischen Materialismus insgesamt gesagt habe. Das Kommunistische Manifest ist nach Seitenzählen ja in der Analyse der Geschichte und Gegenwart des bürgerlichen Privateigentums viel ausführlicher als in den Überlegungen zum sozialistischen Eigentum selbst. Es wird gesagt, zentrales Zitat ja auch, dass die Eigentumsfrage die Grundfrage der kommunistischen Bewegung sei. Es wird die Forderung erhoben nach Aufhebung des bürgerlichen Privateigentums. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann doch eine Stelle, die zumindest für mich nicht so leicht interpretierbar war. Ich zitiere sie direkt. Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Bürgerliche Eigentum soll abgeschafft werden. Also Abschaffung des bürgerlichen Eigentums ist nicht Abschaffung des Eigentums überhaupt. Wo Eigentum ist, da gibt es auch einen Eigentümer oder eine Eigentümerin. Wer ist denn das dann? Wer ist denn der Eigentümer oder die Eigentümerin nach der Abschaffung des bürgerlichen Privateigentums? Gut, da gibt es wieder ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest. Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, das heißt, des als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. Drei Aussagen also: Es gibt einen Eigentümer oder eine Eigentümerin des Proletariats, erstens. Zweitens, es gibt offensichtlich einen Treuhänder. Dieser Treuhänder ist der Staat. Staat als Treuhänder, vorausgesetzt wird, dass das Proletariat in der Gesellschaft die Mehrheit bilde im kommunistischen Manifest und dass der Staat demokratisch organisiert ist und dass das Proletariat dadurch herrscht, aber es hat und es benutzt diesen Staat als seinen Treuhänder. Und drittens, dieser Staat habe die Fähigkeit, dieser Staat, das heißt nicht das Proletariat, sondern dieser Staat, habe die Fähigkeit, Zitat, die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. Ziemlich viel für einen Satz, nicht? Ziemlich viel für einen Satz. Und von diesen drei Aussagen ist, soweit ich sehe, die erste eine wissenschaftlich nicht beweisbare Prognose, das Proletariat werde das Eigentum ergreifen. Die zweite Aussage wurde von Marx und Engels 1872 anlässlich einer Neuauflage des Kommunistischen Manifest ausdrücklich revidiert. Und die dritte Aussage, die Aussage von der Vermehrung der Produktionskräfte, ist in ihrer, zumindest in ihrer apodiktischen Allgemeinheit falsch. Fangen wir mit dem ersten Punkt. Es wird also offensichtlich dem Proletariat eine historische Mission zugeschrieben, die historische Mission der Arbeiterklasse, Himidackel. Ja, vielleicht nicht. Zweitens aber dann der Satz, die Arbeiterklasse kann nicht, ja, da kommt, das heißt, der Staat ist der Treuhänder. Und dann gibt es eine Neuauflage des Kommunistischen Manifests von 1872, von Marx und Engels noch gezeichnet, wo sie diesen Satz widerrufen. Sie schreiben da, ich zitiere, aber die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen. Und das wenden sie ausdrücklich selbstkritisch in Polemik gegen die erste Auflage des Kommunistischen Manifests. Sie sagen, nicht in allen Punkten können wir das Dokument eigentlich übernehmen. Wir ändern es nicht, weil es ein historisches Dokument ist, das sollte man halt stehen lassen. Aber es stimmt nicht alles, was wir da 1848 veröffentlicht haben. Insbesondere, sagen sie, gilt, die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen. Dieser Satz findet sich ein Jahr vorher schon in der Schrift von Marx zur Pariser Kommune in Bürgerkrieg in Frankreich. Genau dieser Satz. Und diesen Satz zitieren sie 1872 und sagen, darauf legen wir Wert. Das ist unser Unterschied zum Kommunistischen Manifest von 1882. Und sie führen dann weiter. Und Lenin hat in Staat und Revolution das sehr ausführlich zitiert und behandelt. Die Staatsmaschinerie könne nicht übernommen werden. Sie müsse sofort zerbrochen werden. Damit allerdings fällt ja dann doch wohl auch die wirtschaftspolitische Funktion der alten, der zu zerbrechenden Staatsmaschinerie in der noch 1848 skizzierten Form weg. Und der Staat muss durch andere Formen der öffentlichen Gewalt ersetzt werden. Auch diese anderen Formen der öffentlichen Gewalt werden von Marx ja nur ganz allgemein skizziert, aber doch auch sehr betont. Imperatives Mandat, Abberufbarkeit der Gewählten und Aufhebung der Gewaltenteilung, zumindest in einer revolutionären Situation. Das waren dann auch Merkmale dieser zerbrochenen Staatsmaschine, dieser neuen öffentlichen Gewalt, die ja dann tatsächlich auch die Räte in Russland 1905 und 1917 aufwiesen. Welche Arten des Eigentums mit diesen neuen politischen Instrumenten durchgesetzt werden, ist anhand der Pariser Kommune von Marx nicht behandelt worden. In den nur zwei Monaten ihrer Dauer hatte die Kommune, anders als in der Staatsfrage, hierfür ihnen hat Marx kein Anschauungsmaterial geliefert. Also 1871 stellt Marx fest, der Staat als Exekutive, vor allem verstand er ihn hier als Exekutive, ist ganz offensichtlich ungeeignet, als Treuhänder des aufgehobenen bürgerlichen, jetzt nicht mehr bürgerlichen Privateigentums zu fungieren. Er sei zu ersetzen durch einen Nichtstaat, so nennt Lenin das ausdrücklich, ist kein Staat mehr, durch einen Nichtstaat, nicht zu ersetzen durch Anarchie, aber doch durch eine andere Form der öffentlichen Gewalt, so dann auch Engels im Antidürren. Wenn das Eigentum aber dadurch bestimmt ist, dass einen bestimmten Eigentümer hat, der Staat aber nicht mehr der Eigentümer oder genau der Treuhänder für den Eigentümer sein kann, dann bleibt dieses neue Eigentum vorderhand aber doch ebenso vage wie der neue Nichtstaat. Wer ist denn dann der Eigentümer oder die Eigentümerin? Marx sagt nichts dazu. Man könnte sich herausmogeln, indem man sagt, der neue Eigentümer oder die neue Eigentümerin sei die Gesellschaft. Das ist aber heiße Luft, kann man auch heute sagen, die Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft, natürlich, die Eigentümer, die ist lauter Eigentümer. Das ist heiße Luft. Es müsste dann schon gesagt werden, wie diese Gesellschaft organisiert ist. Die Aussagen des Bürgerkriegs in Frankreich, der Rechtsstaat zeichne sich durch direktes Mandat und Aufhebung der Gewaltenteilung aus, ist eine Aussage über die politische Verfassung, nicht über die Art des neuen Eigentums. Mit anderen Worten, Marx und Engels machen 1871 und 1872 keine Aussage darüber, in welcher Form das nicht mehr bürgerliche Eigentum organisiert sein werde, wie also das Proletariat seine Eigentumsrechte ausübt. Eines steht jedenfalls fest, der Staat, und sei es der demokratische, soll nicht Treuhänder sein können. Hier wird das kommunistische Manifest von Marx und Engels ausdrücklich revidiert. Sie kommen zu dem Ergebnis, er kann und darf das einfach nicht. So viel zur zweiten Aussage, zur Aussage über die Treuhänderschaft. Staat als Treuhänder des nicht mehr bürgerlichen, also doch wohl proletarischen Eigentums. Dass die Frage, wodurch das bürgerliche Privateigentum abgelöst werden muss, im historischen Materialismus nie abschließend beantwortet wurde, ist einerseits verständlich, andererseits allerdings auch verhängnisvoll. Verständlich deshalb, weil der anti-utopische Kern des historischen Materialismus es nicht zulässt, eine Zukunft vorwegzunehmen, deren Grundstruktur in der Gegenwart noch nicht sichtbar ist. Verhängnisvoll ist es, weil der Staat, der von Marx und Engels 1871-72 zur Vordertür hinausgeworfen wurde, später durch die Hintertür wieder hereinkam, und zwar in doppelter Weise. Erstens und zuerst sozialdemokratisch in der Auffassung Rudolf Hilferings 1910 durch Verstaatlichung der größten Banken und der daranhängenden Industrie, also des finanzkapitalistischen Komplexes, komme die Diktatur des Proletariats. Diktatur des Proletariats, der letzte Begriff im Werk Das Finanzkapital von Rudolf Hilferding. Zweitens, kommunistisch, kommunistisch verhängnisvoll, durch die Hypertrophie des Staates in der Sowjetunion und in anderen Ländern des Realsozialismus. Dieser Schaden der Staatsfixierung scheint mir auch in den mehr oder weniger reformkommunistischen Bestrebungen nie behoben worden zu sein. Das neue ökonomische System der Planung und Leitung strebte ja doch wohl dezentrale Organisation des staatlichen Eigentums an, aber es bleibt eben staatliches Eigentum. Oskar Langes Auktionator-Modell setzt verschiedenartige ökonomische Akteure als Anbieter voraus. Aber zumindest mir ist nicht klar, wie die Eigentumsverhältnisse dieser Akteure sind. Und ich denke, dieselbe Frage wäre doch wohl in der einen oder anderen Weise auch an Fritz Behrens zu richten, wobei der Begriff des delegierten Gruppeneigentums, der heute zitiert wurde, jetzt doch etwas Neues ist, was ich heute schon gelernt habe und worüber dann nachzudenken wäre. Ich komme jetzt zur dritten Aussage des Kommunistischen Manifests, nämlich über die Funktion des staatlichen Treuhänders. Dieser habe ja, so steht es im Manifest der Kommunistischen Partei, die Fähigkeit, die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. Diese dritte Aussage ist in ihrer Allgemeinheit meiner Meinung nach gleich doppelt problematisch. Erstens, der Staat spielt seit 1871-72, wie gezeigt, keine Rolle mehr. Aber auch andere öffentlich-rechtliche Akteure, über die wir uns später noch unterhalten müssen, sind auf mittlere und lange Sicht nicht imstande oder sozusagen nicht imstande gewesen, die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. Das haben sie offensichtlich nicht getan. Genauer, sie sind zwar imstande, die Masse der Produktionskräfte rasch zu vermehren, aber sie sind nicht imstande gewesen, die Masse der Produktionskräfte möglichst schnell, so steht es da, zu vermehren. Es muss gefragt worden werden, was heißt hier überhaupt möglichst? vielleicht kann man wenigstens so viel sagen, sie sind nicht imstande gewesen, ob sie das hätten sein sollen, ist eine andere Frage, aber sie sind nicht imstande gewesen, die Produktionskräfte in dem im gleichen oder höheren Tempo zu vermehren, wie dies im Kapitalismus geschah. Ich spreche hier ab mit dieser Überlegung. Es zeigt sich, dass der Gaul des utopischen Kommunismus, von dem Marx und Engels gerade anlässlich des Kommunistischen Manifests 1847-48 meinten, abgesprungen zu sein, hier doch noch einmal mit in diesem selben Manifest mit ihnen durchgegangen ist. 1871-72 waren sie da schon weiter, aber ganz waren sie auch in den 70er Jahren noch nicht runter davon. Das zeigt sich dann auch 1875 in der heute ja gelobten Kritik des Gotha-Programms. Da ist auch noch von den Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums fließen, die Rede, die üppig fließen, und das Missverständnis, es handele sich um Steigerung der Arbeitsproduktivität im Allgemeinen, liegt dann zumindest nahe und kann höchstens interpretativ dann wieder weggebracht werden. Wenden wir uns also von den schwachen Seiten von Marx und Engels ab, die sie ja nun hatten, und uns stattdessen den starken Seiten des historischen Materialismus zu, nämlich zweitens seine Analyse der geschichtlichen Privateigentums nach dem Ende der industriellen Revolution. Warum nur nach dem Ende der industriellen Revolution, also um 1780? Antwort: Weil erst nach dem Ende der industriellen Revolution das wissenschaftliche Nachdenken über Einschränkung oder gar Ende des bürgerlichen Privateigentums einsetzt. Vorher, vom Handelskapitalismus um 1500 bis zum Einsetzen der bürgerlichen Revolution kurz vor 1800 einschließlich, war die Durchsetzung des bürgerlichen Eigentums ein einziger Siegeszug. Der Glaube an das bürgerliche Privateigentum war hegemonial. Das ist ja das Kern der Wissenschaft, der politischen Ökonomie. Das bürgerliche Eigentum muss sich von der Bevormundung befreien. Kritik am bürgerlichen Eigentum äußerte sich nur in utopischen, also nach Marx'schen Kriterien unwissenschaftlichen Formen. Die Entstehung des kapitalistischen Eigentums setzte die Ablösung nicht-kapitalistischen Eigentums voraus, als Zerstörung der Allmende, heute nennt man das Commons, in Europa und in den Kolonien. Durch die Ersetzung des kleinbäuerlichen und kleinhandwerklichen Eigentums durch kapitalistisches, also insgesamt die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, aber auch die Kapitalisierung herrschaftlich feudalen Eigentums, zum Beispiel in die Kapitalisierung des preußischen Großgrundbesitzes im 19. Jahrhundert. All dies gipfelt dann vorher schon in der industriellen Revolution als unkontrollierte Entfaltung des so entstandenen bürgerlichen Privateigentums in der Hand von Einzelpersonen, der Unternehmer, die sich jeder politischen Kontrolle erzogen und nur den Markt als Institution anerkannten, ungezügeltes Privateigentum, ja das Privateigentum selbst als Institution. War dieses Privateigentum als Unternehmen organisiert, dann zeigte sich dieses Unternehmen als eine Kampfmaschine zur Behauptung gegen andere Unternehmen und gegen nicht-kapitalistisches Privateigentum in der einzigen Arena, die es überhaupt gab, nämlich auf dem Markt. Das war die Welt von 1848, als das Kommunistische Manifest erschien, und auch noch von 1867, dem Erscheinungsjahr des ersten Bandes des Kapitals. Nicht ursächlich, sondern nur kontingent, begann sich der Kapitalismus von diesem Moment an zu verändern. Diesen Vorgang beschrieb 1944 Karl Polanyi als The Great Transformation, als die große Wandlung, die große Transformation. Diese große Transformation umfasste mehr als ein Jahrhundert, von 1847 bis 1973, von der englischen 10 Stunden bis 1847 bis zum neoliberalen Erdrutsch ab 1973. In ihr änderte sich der Charakter des bürgerlichen Privateigentums. Die Verfügung des Unternehmers über sein Produktionseigentum hörte nicht auf, aber sie wurde innerkapitalistisch teilvergesellschaftet. An die Stelle der uneingeschränkten Konkurrenz zwischen Kapitalisten trat in den Kartellen der Vertrag zwischen ihnen. Sie verwalteten ihr Eigentum, soweit es den Marktzugang betraf, eben innerhalb dieses Kartells. Nicht die einzige, aber doch dann eine dominant werdende Form des Privateigentums wurde das Monopoleigentum durch Zentralisierung des Kapitals. Es gab eine Kartellierung auch der Arbeitskraft in Gewerkschaften, die Verfügung des kapitalistischen Eigentums über die von ihm gekaufte oder für eine Zeit gemietete, wie Thomas Konchinski das sieht, Arbeitskraft einschränkt. Die dominante Form des kapitalistischen Eigentums, also das monopolistische Eigentum. Es kam auch zu umfangreicher Kapitalvernichtung, nämlich von Geldkapital in der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg, in den Geldentwertungen nach dem Zweiten Weltkrieg und dann auch in der Weltwirtschaftskrise ab 1929. Neben dem Monopolkapital gab es nach 1945 eine neue Form des Kleineigentums. Gemeint ist das Eigentum jener Schicht, die Thomas Piketty die begüterte neue Mittelschicht nennt. Eine neue Schicht, eine neue breite Schicht, die begüterte neue Mittelschicht, einschließlich des Wohnungseigentums von großen Teilen der Arbeiterklasse. Hier diesen Gesamtvorgang nennen einige die Einbettung, das Embedment des kapitalistischen Eigentums. Man könnte fragen, was von dieser säkularen Entwicklung haben Marx und Engels denn schon erkennen können und erkannt. Engels hat in seiner Schrift zur Wohnungsfrage den Untergang des Kleineigentums an Wohnungen vorhergesagt und sich geirrt. In der Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation von 1864 hat Marx eine Art von Einbettung sehr gefeiert, den gesetzlichen 10-Stunden-Tag von 1847, also ein Vorgang, der schon 17 Jahre vorher stattgefunden hat, 1864 feiert ihn, und zeitgenössisch haben Marx und Engels das übrigens kritisiert. Dieser bedeute einen Sieg der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse über die politische Ökonomie der Bourgeoisie. Die Verfügungsgewalt der Bourgeoisie über die von ihr gekaufte oder gemietete Arbeitskraft wurde auf 10 Stunden am Tag beschränkt. Ein Sieg der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse war es auch deshalb, weil diese parlamentarische Entscheidung in einem Unterhaus, in dem damals kein einziger Arbeiter saß, durch eine jahrzehntelange außerparlamentarische Opposition der Arbeiterbewegung, die Kartisten, erkämpft wurde. In derselben Inauguraladresse von 1864 verweist Marx auf einen zweiten Sieg der politischen Ökonomie, von dem er sagte, er sei der noch größere Sieg der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse gewesen. Dieser noch größere Sieg der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse über die der Mittelklasse fand außerhalb der eben beschriebenen innerkapitalistischen Einbettung statt und war deshalb für Marx besonders wichtig. Es ist die von ihm sogenannte Kooperativbewegung. Bereits das eine erste Form der, ich zitiere wörtlich, der assoziierten Arbeit. Assoziierte Arbeit in der Kooperativbewegung. Und das finden wir schon im Kommunistischen Manifest, worin geredet wird, worin von der Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung ist. Alles. Assoziation. Peter Hacks hat eine Übersetzung des Fremdworts Assoziation angeboten. Ich zitiere ihn: Das mystische Marx-Wort von der Assoziation wird minder neblig, wenn man das deutsche Wort hinzusetzt, das Wort, das Marx damals einfach meinte, Genossenschaft. Zitat Ende. Kooperativbewegung und assoziierte Arbeit. Das sind die entscheidenden Begriffe von Marx über das nicht mehr bürgerliche Eigentum, soweit man das überhaupt eruieren kann. Das ist die Assoziation, der in der Version von 1848 der Staat als Treuhänder das Eigentum zu übertragen hatte oder die in der Version von 1871-72 an die Stelle des Staates zu treten hatte. Marx geht, anders als etwa Proudhon, nicht davon aus, dass die Genossenschaften auf unpolitische Weise den Staat und die Gesellschaft gleichsam von innen aufessen würden. Wichtig ist der Genossenschaftsgedanke für uns hier nur im Zusammenhang mit dem Eigentum. Marx berief sich zwar auf die zeitgenössig in seiner Zeit vorhandenen Kooperativen, aber tragfähig ist das, was er im ersten Band des Kapitals über die von ihm sogenannten Kooperativfabriken, so heißen sie da, sagt. Diese waren für ihn die Konsequenz aus der Bildung von Aktiengesellschaften mit leidenden Angestellten, wodurch die Position des fungierenden Kapitalisten überflüssig wurde. Die Produzentinnen und Produzenten würden nachrevolutionär, so Marx, nach Beendigung des bürgerlichen Privateigentums in den genossenschaftlichen Kooperativfabriken die Leitung selber übernehmen. Historisch hat es das Kooperativen ja auch tatsächlich gegeben, mindestens dreimal. Erstens in den USA, in den von religiösen und kommunistischen Sekten gegründeten Genossenschaften. Zweitens im 20. Jahrhundert in Jugoslawien, davon war die Rede schon heute. Und drittens in den israelischen Kibbuzim. Sie alle sind untergegangen oder sind wie in Israel im Begriff unterzugehen. Warum? Antwort: Sie waren, alle diese Assoziationen, diese Kooperativfabriken, waren in Kapital, auch das jugoslawische Modell, waren in kapitalistische Märkte eingebunden, in denen sie der Dynamik des kapitalistischen Eigentums unterlagen. Warum unterlagen sie? Antwort: Aufgrund der Überlegenheit des kapitalistischen Eigentums in der Prozess- und Produktinnovation. Der Kapitalismus hatte die höhere Arbeitsproduktivität und war imstande, die, wie seine Apologeten so gern sagen, drei Bs durchzusetzen, nämlich die besseren, billigeren und begehrteren Produkte anzubieten. Dadurch wurde er nach einiger Zeit zumindest für die jüngeren Mitglieder der Genossenschaften attraktiv, beziehungsweise diese Genossenschaften mussten sich, wie der Staatssozialismus ja dann auch, bei den Kapitalisten verschulden, und das war ihr Ende. Nun hat aber das Manifest der Kommunistenpartei dem öffentlichen Eigentum die Prognose gestellt, es werde imstande sein, den, ich zitiere noch einmal bis zum Überdruss, die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. Warum hat das eigentlich nicht geklappt? Antwort: Es hat geklappt. Aber das Wörtchen möglichst bedeutet innerhalb, das Wörtchen möglichst, das heißt ja möglichst rasch zu vermehren, das Wörtchen möglichst bedeutet innerhalb des bürgerlichen Privateigentums etwas anderes als innerhalb des genossenschaftlichen oder sagen wir auch kommunistischen. Für die kapitalistischen Privateigentümer bedeutet eine möglichst hohe Prozessinnovation Steigerung der Arbeitsproduktivität, und Produktinnovation bedeutet Erfindungen. Beides zusammen bringt die Befähigung des Unternehmens als konkurrierende Kampfmaschine auf dem Markt, die anderen Wettbewerber auszuschalten. Das ist der Zweck der Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Zweck der Herstellung, der Erfindung, des Findens des besseren Produkts. Um bessere, billigere und begehrtere Produkte. Das bessere, billigere und begehrtere Produkt ist das Produkt, das besser, billiger und begehrter ist als das des Mitbewerbers. Unter den Bedingungen des Aktienmarktes steht es für, ist es die Grundlage für den sogenannten Shareholder Value, also das, was der Aktionär am Ende rausbekommt. Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten, einschließlich verkürzter Arbeitszeit, durch erhöhte Arbeitsproduktivität sind nicht Zweck der Unternehmen, sondern sie sind nur eine Art Kollateralnutzen für diese Unternehmen und sie sind zumindest kurzfristig ein Kollateralschaden für das Einzelunternehmen, weil sie seine Rendite schmälern. Deshalb müssen sie diese Kollateralnutzen entweder klein gehalten werden oder in oft werbevermittelte Nachfrage für das begehrte Produkt umgesetzt werden. Das ist heute ja auch schon mal angeklungen. Die Kooperativen sind im Unterschied dazu keine Kampfmaschinen, sondern sie sind Selbstversorger. Sie sind Selbstversorger, falls sie mit anderen Kooperativen tauschen sollten. Ein Betriebskindergarten widerspricht den betriebswirtschaftlichen Berechnungen eines kapitalistischen Unternehmens. In einer Kooperative ist der Betriebskindergarten Teil des Betriebszwecks dieser Kooperative, denn die Kooperativen sind nicht Shareholder, sondern, wie man neuerdings sagt, im kapitalistischen Zusammenhang Stakeholder orientiert. Stakeholder sind alle, die von einem Unternehmen in der einen oder anderen Weise abhängig sind, sei es als dort Beschäftigte, sei es als seine Kunden, sei es als Nutzer von regionalen Ressourcen und Betroffene von der Ausnutzung von Senken, die von diesem Unternehmer ausgehen, man würde heute sagen, wahrscheinlich bis zum Klimawandel. Das Wort möglichst, also möglichst rasch die Produktionskräfte zu vermehren, bedeutet für Kooperativen nicht und oder kann für Kooperativen nicht bedeuten, möglichst billigere, bessere und begehrtere Produkte anzubieten als die Konkurrenz, sondern es kann nur bedeuten, durch Steigerung der Arbeitsproduktivität die Arbeitszeit der Mitglieder der Kooperativen zu verkürzen und durch Produktinnovationen ihnen immer bessere Güter zu ihrem Gebrauch zu liefern. Das heißt, auch das bessere Produkt, das von Kooperativen geliefert wird, müsste ein besseres Produkt sein, müsste ein anderes Produkt sein, sage ich ein besseres, ein anderes Produkt sein, als das im Kapitalismus geliefert. Zu den Problemen des realen Sozialismus dürfte ja nicht nur gehört haben, sein Nachhinken in der Prozessinnovation, also die geringere Arbeitsproduktivität, sondern auch in der Beschränkung auf den lediglichen Nachvollzug der Produktinnovation, die im Kapitalismus vorgegeben worden ist. Das heißt, was die Kampfmaschinen untereinander ausgeschossen haben, was ist das bessere Produkt, sollte nun auch das bessere Produkt für Menschen im Sozialismus sein. Das ist offensichtlich ein großer Irrtum gewesen. Kampfmaschinen sind bei Strafe ihres Untergangs schneller als öffentliche Verkehrsmittel. Der Krieg ist unter anderem auch ein Kräftemessen an Geschwindigkeit. Kooperatives Eigentum wird kapitalistischem Eigentum also so lange unterlegen bleiben, wie nicht gemäß einem Zitat aus von Marx im Jahr 1859 die materiellen Existenzbedingungen einer neuen Gesellschaft im Schoß der alten Gesellschaft selber ausgebrütet worden sind. Wenn Gesellschaften des Kooperativen oder auch des staatlichen Eigentums sich gegen Gesellschaften des bürgerlichen Privateigentums durch Zölle, Zäune und Mauern abschotten, dann hilft das für einige Zeit, aber nie für immer. Es hat keinen Sinn, sich die künftige Möglichkeit des Kooperativeigentums aus irgendeiner Zukunft in die Gegenwart hinein zu halluzinieren. Sie wird eine Angelegenheit der inneren Entwicklung des kapitalistischen Privateigentums und einer damit verbundenen politischen Revolution sein, also offenbar nichts in der Gegenwart. Was bleibt dann aber für die Gegenwart? Damit kommt es zum dritten und letzten Teil, nämlich zur Eigentumsfrage heute in sozialistischer Perspektive, und das ist der komplizierteste Teil. Zunächst möchte ich das Adjektiv sozialistisch erklären. Marx und Engels haben es meines Wissens nicht oder zumindest nicht im Kern benutzt zur Bezeichnung einer Produktionsweise oder einer Eigentumsform. Es gibt natürlich die Schrift Die Entwicklung des Sozialismus von Dr. Peter zur Wissenschaft. Das heißt aber, es wird die Geschichte einer Doktrin erzählt. Die Geschichte der Vorstellung vom Sozialismus, von der Utopie zur Wissenschaft. Es wird nicht eine gesellschaftliche Entwicklung gemeint. Wenn Marx über eine kommunistische Eigentumsordnung sprechen, dann sprechen sie eben, wie gezeigt, von der Kooperativbewegung, von der Assoziation, von der kooperativen Fabrik und letzten Endes vom Kommunismus, der insofern vom Sozialismus auch bei ihnen scharf zu scheiden ist. Über Sozialisten haben sie meistens ziemlich hässlich geredet. Sozialisten waren Leute wie zum Beispiel Louis Blanc und Proudhon, die die Eigentums- und Staatsfrage ihrer Meinung nach nicht bis zu Ende gedacht hatten und letztlich ihre Lösungen in der einen oder anderen Weise in die bestehende Gesellschaft einbetten wollten, in der Hoffnung, diese Gesellschaft dann doch zu transformieren. Und das ist natürlich die aktuellste Form des Nachdenkens über Sozialismus heute auch. Ich kann nicht, ob das passt oder nicht, das ist die aktuelle Form des Nachdenkens über Sozialismus. Das mochte damals illusorisch sein und scheint ja auch gegenwärtig ebenso hoch illusorisch zu sein. Aber solche vorläufigen Lösungen sind oft doch die einzigen in einer gegebenen Situation denkbaren, und man kann sie für illusorisch erklären, aber sind oft in einer gegebenen Situation die einzig denkbaren, ich sage gar nicht realisierbaren, sondern denkbaren, sind also auch ernst zu nehmen. Wir nennen solche Vorstellungen sozialdemokratisch oder auch sozialistisch. Der Begriff Sozialismus, sozialistisch ist wie der Berufsbezeichnung Journalist oder so, oder Freiberufler, nicht gesetzlich geschützt, das ist Ingenieur. Also wir nennen sie sozialdemokratisch oder sozialistisch, aber natürlich in keinem Fall kommunistisch. Dieser Sozialdemokratismus ist seit etwa 40 Jahren auf dem Rückzug. Denn das bürgerliche Eigentum hat sich seit der Mitte der 70er Jahre neu organisiert. Das Jahrhundert der großen Transformation, wie es Polanyi beschrieben hat, ist vorbei. Den neuen Marktradikalismus, der jetzt begann, nennen viele Neoliberalismus. In diesem Neoliberalismus oder Marktradikalismus hat das Eigentum folgende neue Formen angenommen. Erstens, das Monopoleigentum bleibt zwar dominant, aber es ist weitgehend, wie man das jetzt nennt, finanzialisiert, das heißt, in die Bewegungen dessen, was Marx im dritten Band des Kapitals das fiktive Kapital genannt hat, an den Börsen einbezogen und von diesen bestimmt oder doch in höherem Maße als je zuvor mitbestimmt. Peter Hess nannte dies einmal Anfang der 90er Jahre die negative Aufhebung des Privateigentums. Gemeint ist, nicht mehr die Eigentümer an industriellem Kapital verfügen über dieses ihr Eigentum, sondern es sind die Finanzmärkte, die über dieses ihr Eigentum verfügen. Der staatsmonopolistische Kapitalismus besteht weiter, aber auch der Staat ist nicht nur dem Zugriff der Monopole ausgesetzt, wie in der klassischen Lehre der 60er und 70er Jahre, sondern zumindest in mindestens ebenso starkem Maß wie bisher den Finanzmärkten. Hier haben wir das goldene Kanzlerinwort von der marktkonformen Demokratie, gemeint die finanzmarktkonforme Demokratie. Also erstens Umwandlung auch des Monopoleigentums durch Finanzialisierung. Zweitens, es fand und findet, da hat nun David Harvey sich ausführlich darüber ausgelassen, es fand und findet eine zweite ursprüngliche Akkumulation statt. Erstens durch die Verwandlung des staatssozialistischen Eigentums in bürgerliches Privateigentum im Osten, das war nun eine gewaltige ursprüngliche Akkumulation. Zweitens durch Privatisierung von öffentlicher Daseinsvorsorge, Unternehmen, Wasser, Elektrizität. Und drittens durch die zumindest teilweise Überantwortung von sozialen Sicherungssystemen an Privatversicherungen. Zweitens also, erstens Finanzialisierung des Monopoleigentums, zweitens die neue ursprüngliche Akkumulation, drittens die Allmende, die Commons, insbesondere die Allmende natürlicher Ressourcen bis hin zum Erbgut wird privatkapitalistischer Verfügung ausgesetzt. Viertens, Klammer auf, viertens und nur in Klammern kann auf den Einwand hingewiesen werden, dass neue Allmenden entstanden sind, zum Beispiel das Internet oder für bestimmte einzelne nutzlos gewordene Güter, die in einer Share Economy der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, bis hin zu den Kugelschreibern, die überall herumliegen, unter anderem als Werbegeschenke und kaum mehr gekauft werden, sondern irgendwo mitgenommen werden. Meine hier kommt von einer Hotelkette. Das gibt es. Es ist eine Konsumtion als Allmende von Gütern, deren Produktionsstätten einschließlich Google Produktions- und Distributionsstätten einschließlich Google und Facebook sich in börsennotiertem kapitalistischen Privateigentum befinden. Man sieht, die Bourgeoisie war in den vergangenen Jahrzehnten enorm kreativ im Vorantreiben der Eigentumsfrage, die ja auch für sie die Grundfrage ihrer Bewegung ist. Die Linke dagegen, wir alle, waren so demoralisiert durch die Niederlage des Staatseigentums, dass sie einige Jahre lang von der Eigentumsfrage gar nichts mehr wissen wollte. Insofern gab es zum Beispiel in Großbritannien seit Blair und in Deutschland seit Schröder noch nicht einmal eine Sozialdemokratie mehr. Die Labour Party strich die Clause vor, den Paragraphen über das Gemeineigentum aus ihrem Parteiprogramm. Auch eine Linke, die realistisch davon ausgehen muss, dass in absehbarer Zeit der Kapitalismus nicht enden wird, wird sich Gedanken darüber machen müssen, für welche Variante der Eigentumsfrage innerhalb des Kapitalismus zur Abwehr des Schlimmsten sie eintreten will. Sie hat frühere Antworten gegeben, die nicht mehr taugen, aber die man wieder befragen muss. Eine traditionelle Antwort ist die sogenannte Mischwirtschaft, eine ernstzunehmende sozialdemokratische, was? Eine sozialdemokratische Utopie. Natürlich eine sozialdemokratische Utopie. Diese sozialdemokratische Utopie ist fast so schwer zu realisieren wie der Kommunismus und sie ist durch eine Kombination folgender Eigentumsformen gekennzeichnet. Erstens, staatliches Eigentum als allerdings nicht mehr dominantes Eigentum. Das betrifft dann wahrscheinlich das verstaatlichte bisherige Monopoleigentum, erstens. Dann zweitens, kommunales Eigentum. Das bedeutet aber zum Teil nur der Versuch, kommunales Eigentum wiederzugewinnen. Wir haben ja eine Bewegung zur Rekommunalisierung, soviel ich weiß, auch hier in Berlin. Drittens, genossenschaftliches Eigentum und viertens, nicht kapitalistisches Privateigentum vom Handwerksbetrieb bis zur Eigentumswohnung. Und fünftens dann, das dürfte das Anstößigste an dieser sozialdemokratischen Utopie sein, gesellschaftlich kontrolliertes und angemessen besteuertes und damit auch Privateigentum an Kapital mit Umverteilung. Im Feudalismus waren die Grundbesitzer die herrschende Klasse, Vermöge ihres Eigentums an Grund und Boden. Heute gibt es unverändert Grundbesitz, aber dieser Grundbesitz macht diese Grundbesitzer nicht zur herrschenden Klasse mehr. Herrschende Klasse sind stattdessen die Privateigentümerinnen und Privateigentümer von Kapital, zudem auch noch in der Regel finanzialisiertes Eigentum an Grund und Boden gehören mag. Der Abwechslungshalber könnte man sich eine Gesellschaft vorstellen, in der es Kapitalisten noch ebenso gibt wie heute Besitzerinnen und Besitzer von Eigentumswohnungen, in denen ihr kapitalistisches Privateigentum sie aber nicht zur herrschenden Klasse macht. Dies wäre die sozialdemokratische Eigentumsutopie, die gerechtigkeitshalber von mir hier ebenfalls erwähnt wurde, damit das kommunistische Konzept von der kooperativen Produktionsassoziation nicht so schrecklich einsam und allein unpluralistisch darstellt. Immerhin stellt sich die Frage, ob gesellschaftliche Leitung, in einer sich als kommunistischen Gesellschaft verstehenden Gesellschaft, auf dieser Pluralität von Eigentumsformen tatsächlich verzichten kann. Diese Frage stelle ich und kann sie nicht beantworten. Vielleicht aber würde das delegierte Gruppeneigentum, das habe ich heute gelernt, den Unterschied machen. Ich frage, welche substanzielle Eigentumstitel würde die ich frage mich auch, welche substanziellen Eigentumstitel dann durch die Delegation durch das delegierte Gruppeneigentum geschaffen würde. Dann müsste ja auch Rechtstitel geschaffen werden, damit die nicht wieder weggenommen werden. Vielen Dank.